Was Männer stark macht. Starke Männer kennen ihre Identität. Ist ja doch eine etwas eigentümliche Überschrift. Was ist damit gemeint? Psychologisch und soziologisch steht bei dem Gedanken der Identität im Vordergrund, welche Merkmale im Selbstverständnis von Individuen oder Gruppen als wesentlich erachtet werden. Das war jetzt die Lexikon-Definition. Also, kurz gesagt, wie denkst du über dich? Das ist von Bedeutung. Wie denkst du über dich? Und das ist ja nicht so leicht, sich ein Bild der eigenen Identität zu schaffen. Jetzt kann ich ja in mich hineinhören, wie fühle ich mich denn so, welche Merkmale sind wohl bedeutsam für mich, daran könnte ich es festmachen. Es wäre ein wenig trügerisch und einseitig. Ich könnte es auch an meinem Umfeld festmachen. Ja. Vorgestern kommt meine Tochter auf mich zu, 17 Jahre alt, und sagt, Papa, ich habe dich so lieb. Und ihr wisst, was das für uns als Väter bedeutet, ja. Ich denke sofort, braucht sie Geld? Wenn ja, wie viel? Hat sie in der Schule was verbockt? Ja. Aber dann spricht sie weiter und sagt, Papa, ich hab dich so lieb. Du bist mein dickster Freund. Ja, habe ich auch gedacht. Ja, vielen Dank. Ja, ich habe die Nachricht verstanden. Ja. Also, einfach auf das Umfeld zu hören, ist auch etwas fragwürdig. Du bist mein dickster Freund. Manchmal gewinnen auch ganz einfache Gegenstände eine besondere Bedeutung. Ich las zum Beispiel davon, dass Napoleons Zahnbürste verkauft wurde. Also sie wurde versteigert und sie ging für einen Betrag von 21.000 Dollar über den Tisch. Also, ist kaum vorstellbar. So ein einfaches Ding hat auf einmal so einen hohen Wert. Oder ich las davon, dass Hitlers Auto versteigert wurde. Dafür wurden 150.000 Dollar bezahlt. Man muss das nicht alles verstehen. Oder der Nachlass von Jackie Kennedy Onassis wurde verkauft. Und die künstlichen Perlen, allein diese Perlensammlung, haben 211.500 Dollar eingebracht. Auch John F. Kennedys Golfschläger, ganz aus Holz, wurde verkauft. Der brachte 772.500 Dollar ein. Da denkt man nur, was soll das denn? Was macht die Dinge so bedeutsam? Es wird deutlich, der Wert oder die Bedeutung der Gegenstände erschließen sich jetzt nicht nur über ihren materiellen Preis oder das, was sie substanziell auf die Waage bringen. Ich habe diese Woche noch mitbekommen, wenn man die Mona Lisa beispielsweise von ihrem Wert her schätzen würde, ja, man käme auf ungefähr 3 Euro. Also Pappelholz und Farbe. Ja, also mehr Wert hat das Ding nicht. Allerdings weiß jeder von uns, das Bild ist unbezahlbar. Was ist es, das es so besonders macht? Also wenn wir über uns nachdenken, starke Männer kennen ihre Identität, dann sind wir gut beraten, in das Wort hineinzugucken und zu fragen, Gott, was, wie siehst du das denn? Worin besteht unser Wert aus deiner Perspektive? Wenn ich über meine Identität nachdenke, da will ich ja auch fragen, Herr, wer bin ich aus deiner Perspektive? Das soll doch bedeutsam sein. Es wird euch nicht überraschen, dass ich auch hier wieder im Petrusbrief gelandet bin. Ja, 1. Petrus 2. Da spricht der Text sehr deutlich davon, welche Bedeutung haben wir aus Gottes Sicht. Und es fällt auch auf, an Superlativen spart dieser Text hier nicht. 1. Petrus 2. Ich lese ab Vers 4. Dort steht, zu ihm kommend, als zu einem lebendigen Stein, von Menschen zwar verworfen, bei Gott aber auserwählt, kostbar. Lasst euch auch selbst als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, ein heiliges Priestertum, um geistliche Schlachtopfer darzubringen, Gott hochwillkommen durch Jesus Christus. Denn es ist in der Schrift enthalten, siehe, ich lege in Zion einen auserwählten, kostbaren Eckstein, und wer an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Euch nun, die ihr glaubt, bedeutet er die Kostbarkeit. Für die Ungläubigen aber gilt der Stein, den die Bauleute verworfen haben. Dieser ist zum Eckstein geworden und ein Stein des Anstoßes und ein Fels des Ärgernisses. Da sie nicht gehorsam sind, stoßen sie sich an dem Wort, wozu sie auch bestimmt sind. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum, damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht berufen hat, die ihr einst nicht ein Volk wart, jetzt aber ein Volk Gottes seid, die ihr nicht Barmherzigkeit empfangen hattet, jetzt aber Barmherzigkeit empfangen habt. Einige Aussagen, die uns deutlich machen, wie Gott uns sieht und die unsere Überlegungen leiten sollten, wenn wir darüber nachsinnen, wer sind wir? Einige Gedanken möchte ich ableiten. Ich schaue mal kurz auf die Uhr. 6 kurze Gedanken habe ich für uns. In den Versen 4 bis 8 leitet Petrus für uns ab. Du, damit meint er einen jeden von uns, du bist Teil des unzerstörbaren Hauses Gottes. Und wenn Petrus von Steinen redet, dann ist das ja etwas, was seiner Person nun sehr angehaftet ist. Wir kennen das Zitat aus Matthäus 16, Vers 18. Dort sagt Jesus selbst zu Simon, du bist Petrus und auf diesen Fels will ich meine Gemeinde bauen. Und die Pforte der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Ja, also das Wort für Petrus ist das Wort für Stein oder für Fels. Und eben das wendet er jetzt auf die Gesamtgemeinde an. Und er macht deutlich, du bist Teil des unzerstörbaren Hauses Gottes. Erinner dich daran, dass du für Gott unendlich wertvoll bist. Und der Text macht dann auch deutlich, was das für uns bedeutet. Zunächst einmal führt er aus, lass Christus bauen an diesem Haus. Ist es uns aufgefallen, wenn wir die Aktiv- und Passivverben hier mal betrachten? Da steht in Vers 5, lasst euch auch selbst auferbauen als lebendige Steine. Das heißt, das Haus baut sich nicht von selbst, das weiß jeder von uns. Aber welche Aufgabe haben die Steine? Und das überrascht ja schon, dass Petrus überhaupt von lebendigen Steinen spricht. Das ist ja in sich schon nicht schlüssig. Ich wette, von euch hat noch nie jemand einen lebendigen Stein gesehen. Also, das liegt ja in der Natur der Sache, dass ein Stein tot ist. Weshalb formuliert er hier so eine Eigentümlichkeit? Es wird deutlich, der Stein baut sich nicht selbst, sondern die Aufforderung ist, lasst euch erbauen. Und auch wenn wir fragen, wie soll das geschehen, da finden wir die Antwort in Vers 4. Das ist das Sinngefälle in dieser Satzkonstruktion. Vers 4 beginnt mit einem Partizip, zu ihm kommend als zu einem lebendigen Stein. Das heißt, was ist meine Aufgabe, wenn ich mich als lebendiger Stein betrachte? Ich baue die Gemeinde nicht, das macht Christus selbst. Aber ich suche die Nähe zu Christus. Zu ihm will ich kommen. Es wird auch deutlich, der Stein an sich macht nur wenig Sinn. Also wenn mir jemand sagen würde, hier, ich schenke dir einen Ziegelstein, ja, dann hast du schon mal einen Teil deines Hauses. Mal sagen, naja, das ist wohl etwas dürftig. Ja. Es ist ganz offensichtlich, nicht der einzelne Stein ist von besonderem Nutzen, sondern der Stein macht erst dann Sinn, wenn er im Zusammenspiel mit vielen anderen zusammengefügt wird. Und das ist eine Besonderheit der christlichen Gemeinde und der christlichen Gemeinschaft an sich. Ihre Stärke besteht darin, dass sie zusammenwirkt. Deshalb auch der lebendige Stein. Der Stein ist an sich hart. Aber etwas, das lebendig ist, kann sich verbinden mit anderen, kann zusammenstehen. Also lass dich erbauen und Christus erbaut. Und deshalb ist ein Stein, der für sich alleine lebt, ein geistlicher Stein, im Prinzip nutzlos. Ja. Christen sind Menschen, die in die Gemeinschaft gehören. Und dort leben. Dieser Text führt auch aus, es wird Ärger geben. Er spricht davon, dass die Bauleute den Eckstein ablehnten. Also die, die vom Fach waren. In Vers 7, für die Ungläubigen gilt der Stein, den die Bauleute verworfen haben. Oder Vers 8, ein Stein des Anstoßes, ein Fels des Ärgernisses. Es wird deutlich, dass wo immer Christen auftauchen, sie die Leute ärgern. Und von vornherein wird klar, wenn du Teil dieses lebendigen Hauses bist, dann bist du in Gottes Augen wertvoll. Aber in dieser Welt wird man sich ärgern über dich. Und diese Fragestellung ist so alt, wie der christliche Glaube auch ist. Also, lass dich erbauen, es wird Ärger geben und das Haus Gottes wird triumphieren. Auch das wird deutlich. Ja, in Vers 6, einen auserwählten kostbaren Stein und wer an ihn glaubt, der wird nicht zu Schanden werden. Für euch, die ihr glaubt, bedeutet er Kostbarkeit, lesen wir in diesem Text. Dieser Stein ist zum Eckstein geworden. Die Gemeinde wird nicht in sich zusammenfallen, sondern Christus lädt uns ein, an etwas teilzuhaben, von dem, bei dem von vornherein klar ist, es wird Bestand haben und Gott selbst hält seine Hand drauf und daran darfst du mitwirken. Durch dich will Gott etwas ganz Großes in dieser Welt wirken. Ich las mal davon, wie ein Pastor sich vorstellen sollte. In so einem Club war er eingeladen zu sprechen und er überlegte, wie stelle ich mich dort vor? Ich hätte sagen können, ich bin Pastor. Aber das hätte wohl bei einigen für Stirnrunzeln gesorgt. Und so entschied er sich, das dieses Mal anders anzupacken. Er sagte das mit folgenden Worten. Guten Tag, mein Name ist Russ Blowers. Ich arbeite für ein Unternehmen, das weltweit operiert. Wir haben Niederlassungen in allen Ländern der Erde. Wir haben Vertreter und Vertrauensleute in nahezu allen Parlamenten und Vorstandsetagen der Welt. Schwerpunkt unserer Arbeit ist Motivationstraining und Verhaltensmodifikation. Wir führen Krankenhäuser, Hochschulen, Verlage, karitative Einrichtungen, Kriseninterventionszentren für Schwangere und Pflegeheime. Wir versorgen unsere Kunden von der Geburt bis zum Tod. Wir bieten umfassende Lebensversicherungs- und Feuerversicherungspakete. Unsere Spezialität sind geistliche Herztransplantationen. Unserem Firmengründer gehört das gesamte Immobilienvermögen der Erde und zusätzlich umfassender Grundbesitz im Weltall. Er ist allwissend und allgegenwärtig. Unser Produkt ist unentgeltlich für jedermann zu haben. Es wäre ohnehin nicht bezahlbar. Unser Vorstandsvorsitzender wurde in einem kleinen Nest auf dem Lande geboren. Er hat einige Jahre als Schreiner gearbeitet. Er hatte kein Haus, wurde von seiner Familie verkannt und war bei seinen Feinden gehasst. Einmal ging er sogar auf dem Wasser. Schließlich wurde er ohne ordentliche Gerichtsverhandlung zu Tode verurteilt und hingerichtet. Er kam aber nach kurzer Zeit wieder von den Toten zurück. Ich selbst stehe täglich mit ihm in Verbindung. Wenn dasselbe auch für Sie gilt, sollten Sie da nicht allen Grund haben, sich freuen und zufrieden zu sein? Wir dürfen teilhaben an diesem Riesenprojekt und ich merke an eurer Reaktion, wenn man das so runterliest, wie ungewohnt das für uns klingt. Aber das ist doch genau der Gedanke, den Petrus uns in Erinnerung ruft. Ihr seid unendlich wertvoll in Gottes Augen, weil ihr Teil seines weltumspannenden Projektes seid. Ihr seid Teil des Hauses Gottes und deshalb unverzichtbar. Dieser Text spricht weiter davon, du bist Teil der wahren Priesterschaft. Und mehrere Inhalte schwingen hier mit, wenn wir über die Priesterschaft denken. Und es ist klar, dass dieser Text sehr häufig auf Anleihen aus dem Alten Testament zurückgreift. Dann wird deutlich, der Priester hat Zugang zu Gott und seine Aufgabe besteht darin, andere zu Gott zu führen. Das war die Aufgabe des Priesters, zu vermitteln. Er stand zwischen Menschen und Gott. Und wenn dieser Text hier sagt, du bist Teil der wahren Priesterschaft, dann wird auch deutlich, dass Gott uns in Erinnerung rufen möchte, durch dich will ich, dass Menschen mit mir in Verbindung treten können. Das lateinische Wort für Priester heißt Pontifex. Und Pontifex, das kann man auch übersetzen mit Brückenbauer. Ja. Also, wenn dieser Text sagt, ihr seid Teil der wahren Priesterschaft, dann macht er auch deutlich, Gott ruft uns in Erinnerung, durch dich will ich, dass andere Menschen den Weg zu mir finden. Du bist ein Türöffner. Ich las von einem Lehrer, der eine Geschichte niederschrieb, über die ich schmunzeln musste. Ja, er war irgendwie in seiner Schule für gewisse Geräte zuständig, also irgendein Fachbereichsleiter. In dem Bericht stand nicht, oder in der Begebenheit, aus welchem Fachbereich. Und zu seinen Aufgaben gehörte es, er musste den Raum, in dem die teuren Geräte standen, immer abschließen. Und irgendwann merkten die Schüler das. Der Raum ist immer zu. Es lief also so ab, sie standen auf dem Flur vor dem Raum. Und dann kam der Lehrer, schloss auf und ließ nun die Klasse dort rein. Ja. Und eines Tages, er war gerade auf dem Pausenhof unterwegs, da fällt ihm ein, Mensch, ich habe vergessen, den Raum abzuschließen, der ist offen. Ja. Dann überlegte er noch, soll ich zurückgehen und abschließen, dachte, ach komm, was soll's, das kostet mich meine Pause, ich probiere es mal, ich lasse den Raum offen. Und dann geschah was Merkwürdiges, er kommt zurück, die Schüler stehen im Flur, ja, und alles wie immer. Und dann sagt er den Schülern, die Tür ist auf, ihr könnt reingehen. Kein Schüler geht rein. Er sagt, was macht ihr? Ja, hier, die Tür ist offen. Er sagt, komm, sie nehmen es uns auf den Arm. Natürlich ist die Tür nicht offen. Dann sagt er, wie komisch die Situation war. Die Tür war offen, er steht davor und sagt, ihr könnt rein. Und keiner geht. Und er führte das dann aus, dass er sagte, genauso fühle ich mich als Christ. Meine Aufgabe ist es, Priester zu sein, Brücken zu bauen zu Menschen, dass sie den Weg zu Gott finden. Ich laufe rum und sage, die Tür ist offen. Ja, Gott hat sich uns zugewandt und keiner geht durch. Aber es wird deutlich, es wird deutlich, ihr Lieben, diese Priester sind unbedingt nötig. Menschen, die andere einladen und sagen, die Tür ist offen. Die Priester sind auch solche, die Opfer darbringen. Im Neuen Testament lesen wir, dass die Opfer, die dargebracht werden von Christen, in Römer 12, Vers 1, ja, dort ist davon die Rede, dass wir unsere Leiber hingeben sollen als lebendige, Gott wohlgefällige Opfer. Und es meint, dass wir begreifen, unser Leben mit jeder Phase und Facette will Gott geweiht sein. Ich vermute, dass ihr in dem Seminar über Arbeit auch diese Stelle herausgekramt habt. Weil es uns deutlich machen will, all das, was wir tun als Priester Gottes, sollen wir für Gott tun. Und das ist manchmal gar nicht so einfach. Ich habe euch erzählt, ich habe bei VW gearbeitet, in der Forschung und Entwicklung eine Zeit lang im Werkzeugbau, eine Zeit lang auch in der Produktion. Ja, das ist in Ordnung, man kann da sein Geld verdienen. Meine Aufgabe war es, 212 Scheibenwischer jeden Tag, Heckscheibenwischer vom Golf, hinten anzuschrauben. Ja. Das war in Ordnung, die Arbeit. Es war nur frustrierend, wenn ich nach Hause kam. In der Zeit, meine Frau ist Krankenschwester, arbeitete auf der Intensivstation und die hat richtig was erlebt. Ja. Also da ist mal jemand tot umgefallen oder es kam der Hubschrauber angeflogen, ja, und da wurde mal reanimiert und die wusste immer so ganz wilde Geschichten zu erzählen. Und wenn dann der Satz kam, und wie war dein Tag? Ja, also in der Zeit das Aufregendste, was es für mich gab bei VW, war, wenn ein Vento kam. Ja, denn der Vento hat hinten keinen Scheibenwischer, wurde nur so eine Gummileiste reingekloppt. Ja. Also das war alles, was ich zu berichten hatte. Und dennoch gilt auch mir bei VW, der ich 212 Scheibenwischer jeden Tag anschraube, du bist Priester Gottes. Und wenn es Scheibenwischer sind, die du anschraubst, dann schraub sie für den Herrn an. Ja. Du bist Brückenbauer dort. Und wenn dein ganzes Leben Gott geweiht ist, dann schließt es auch die 212 Scheibenwischer ein, die du anschraubst. Und da merken wir, uns wird eine andere Perspektive mitgegeben von unserem ganz normalen Alltag. Ja. Und ich stelle mir die Frage, bist du so einer, der begreift, Herr, was immer Montag mir auf meiner Arbeit widerfährt, das will ich so gut, ich kann für dich tun. Für dich tun. Welche Art auch immer diese Arbeit und Herausforderung sein mag, in die du mich stellst. Du bist auch Teil, so führt es Vers 9 auf, des auserwählten Volkes Gottes. Also ich bin schon beim dritten von 6 Punkten. Du bist Teil des auserwählten Volkes Gottes. Das Wort für Volk oder auserwähltes Geschlecht, sage einige Übersetzungen, hat zwei Schattierungen. Es meint sowohl das Gewordene, also spricht dann von Abstammung, als auch das Erzeugte. Die zwei Facetten spielen hier rein. Und beides trifft auf Glaubende zu. Es wird deutlich, dass Gott uns damit mitgeben will, sowohl von dem Ursprung als auch von dem Wesen ist das neue Leben auf Gott zurückzuführen. Und dazu hat Gott die Glaubenden erwählt. Und darin sollen wir mitwirken. Das heißt, Gott sagt uns damit, ihr seid das auserwählte Geschlecht. Ja. Das heißt, da wo du bist, schließt man auf mich. Und er drückt damit aus, ich habe in deiner Firma, in deiner Familie eine Niederlassung, nämlich dich. Und wenn man dich sieht, dann will ich, dass man auf mich zurückschließt. Das hängt damit zusammen. Er führt weiter aus, auch in Vers 9, ihr seid nicht nur das auserwählte Geschlecht, sondern ihr seid ein heiliges Volk. Du bist Teil des heiligen Volkes. Und das Wort für heilig meint anders oder verschieden. Es meint abgegrenzt. Es meint, ihr Christen lebt auch tatsächlich anders. Der Unterschied zwischen dir und deinen Mitmenschen besteht darin, dass du nicht fragst, was findet man toll, sondern dass du danach fragst, Gott, was möchtest du, wie ich meinen Alltag gestalte? Und Gott gibt uns hier mit, ihr seid auch tatsächlich anders in der Welt, aber dann habt den Mut und lebt das auch. Und dann gehört es auch, dass man außen vor steht. Das gehört dazu. Es gehört dazu, dass manch eine Entscheidung mit Unverständnis quittiert wird. Es gehört dazu, dass man nicht über jeden Witz lacht, der im Betrieb erzählt wird. Es gehört dazu, dass man nicht mit über Kollegen herzieht und dergleichen mehr. Weil ihr anders seid, ihr seid ein heiliges Volk, reserviert für mich. Ich las von einer Gruppe, die durch einen alten Dom geführt wurden. Und sie hatten so einen Guide dabei, der ihnen nun alles erklärte. Und zu der Gruppe gehörte auch so ein kleines Mädel. Und das Mädel blieb dann vor diesen bunten Fenstern stehen und betrachtete die Figuren da. Es war am Nachmittag, die Sonne stand tief und schien in diese Glasfenster hinein. Und das kleine Mädel war vollkommen ergriffen davon, konnte gar nicht weitergehen. Ja, der Führer erklärte den Dom dennoch weiter, dem Rest der Gruppe. Und irgendwann wendet sich dieses kleine Mädel an diesen Führer und fragt, sagen Sie mal, was sind das für Bilder hier an den Fenstern? Für die Kleine war das erstmalig, dass sie sowas wahrgenommen hat. Und dann sagt er, das sind die Heiligen. Und die Kleine bleibt wie angewurzelt davor stehen. Am Abend, als die Mutter sie ins Bett bringt, sagt sie, Mama, ich weiß, was Heilige sind. Und die Mutter war sehr erstaunt. Und fragt, sag mal, was sind denn Heilige? Da sagt die Kleine einen Satz, der passt hier sehr gut an dieser Stelle. Dass sie sagt, Heilige sind die, durch die das Licht zu uns scheint. Durch die das Licht zu uns scheint. Was für eine treffende Definition im Prinzip. Weil es deutlich macht, was es für Gott bedeutet. Du bist Teil des heiligen Volkes. Du bist anders. Und deshalb nimmt man dich auch als Fremden wahr in dieser Welt, aber du gehörst zu denen, durch die das Licht Gottes scheinen möchte. Und deshalb bist du unverzichtbar wertvoll auf dieser Welt. Mein letzter Punkt. Das stimmt gar nicht, das ist der vorletzte. Du bist Eigentum Gottes. Du bist Eigentum Gottes. Wenn wir in den ersten Petrusbrief hineinblicken, da lesen wir in den Kapitel 1, die Verse 18 und 19, dass hier deutlich wird, wie wichtig das Gott ist. Dort steht, denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichem Silber oder Gold erlöst seid von eurem nichtigen Wandel nach der Väterweise, sondern mit dem teuren Blut Christi als eines unbefleckten und unschuldigen Lammes. Ihr seid Gottes Eigentum. Und Gott hat sich es etwas kosten lassen. Dieser Text spricht davon, nicht mit vergänglichem Silber oder Gold. Das meint nicht, dass Silber oder Gold nichts wert wären, sondern sie reichten nicht aus, um den Kaufpreis aufzubringen, den du kosten würdest. Das Blut Jesu Christi ist weitaus wertvoller als alle Zahlungsmittel der Welt zusammengenommen. Und das hat Gott für dich investiert. Vergiss das nicht. Vergiss das nicht. Du bist in Gottes Augen unendlich wertvoll. Wenn ich diesen Vers lese, habe ich immer wieder eine Begebenheit vor Augen. Ich war im dritten Bibelschuljahr, muss so um die Zeit gewesen sein, war Winter. Und da besuchte mich ein Kumpel von früher aus Wolfsburg. Ich wohnte hier im Unterrichtsgebäude, schön unten im Keller. Und da besuchte mich ein Kumpel von früher und irgendwie hatte der es zu Geld gebracht. Ja. Und er kam, damals war das ein nobler Wagen mit dem 190er Mercedes vorgefahren. Ich meine, mittlerweile, der Wagen hat halt auch einen fragwürdigen Ruf bekommen. Ja. Aber zu der Zeit noch nicht. Da fuhr er vor und es war Winter, ja, und sehr hochwertig von der Ausstattung. Und dann sagte er, los, wir machen irgendwas. Ja, meine Zeit, machen wir irgendwas. Ja. Wir düsten abends hier so rum und irgendwann fragt er mich, sag mal, willst du die Karre mal fahren? Und da sagte ich, nee, du, ich bin Bibelschüler im dritten Jahr. Ich bin so pleite, wie man nur sein kann. Alle Ersparnisse sind aufgebraucht. Wenn ich dir die Karre irgendwo ranfahre, ja, dann ich kann das Ding nicht erstatten. Und dann sagt er, du, kein Problem. Das Ding ist versichert bis zum geht nicht mehr. Ja, ich zahle da jeden Monat einen Haufen Geld für. Auch wenn du das Ding jetzt sofort an die Wand fährst, würde mir das nichts machen. Da ich, machen wir. Ja, her die Karre. Ja, her die Karre. Und ich weiß noch, wir kamen hier den Eickermannsberg hoch und bogen auf die Hanken-Jüsken-Straße ab. Es war glatt. Na. Es geht nicht immer im vollen Chaos. Ich gebe einmal ordentlich Gas und der hatte schon den Tiger im Tank, muss ich sagen. Ja, ich gebe einmal ordentlich Gas. Da bricht die Karre nach hinten hin aus und dreht sich so rum. Ja, und das hat mich jetzt alles noch nicht überrascht. Was mich überraschte, war, was danach kam. Ja, ich fing die Karre irgendwie wieder, habe sie nicht gegen die Wand gefahren. Aber auf einmal saß mein Freund auf meinem Schoß. Ja, und hielt das Lenkrad und steuerte mit. Und ich sagte nur, Mann. Ja, ich denke, die Karre ist so gut versichert. Ja, was machst du denn hier? Und er, oh, entschuldigt, das war ihm so peinlich. Aber dann merkte ich, gut versichert hin, gut versichert her. Der wusste natürlich, wie viel Geld er versenkt hat in dem Auto. Ja. Das war so teuer und so kostbar. Trotz der Versicherung war ihm das nicht egal, wie man mit dem Ding umgeht. Das wollte er gar nicht. Das saß viel tiefer. Ja. War ihm sehr peinlich. Gott sagt uns hier, ihr lieben Leute, denkt dran, du bist mein Eigentum. Für dich habe ich bezahlt. Und zwar einen unendlich hohen Kaufpreis. Und deshalb bist du wertvoll in meinen Augen. Jetzt mein sechster und letzter Punkt. Du bist das Sprachrohr Gottes. Das fällt mir hier besonders auf. In Vers 9, wie dieser Abschnitt ausklingt, mit dem Auftrag, dass ihr verkündigen sollt die Wohltaten dessen, der euch berufen hat von der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht. Gott hat uns berufen und in seine Gegenwart gestellt, dass wir verkünden sollen. Interessant ist, was weitergegeben werden soll. Er erwartet nicht von jedem von uns eine Riesen-Evangelisation, wie das Ulrich Pazani macht. Das können die meisten von uns nicht. Er erwartet von uns nicht, dass wir uns hinstellen und da apologetisch uns mit jedem auseinandersetzen, wie das beispielsweise mein Kollege Michael Kotsch kann. Ich weiß nicht, wer den kennt. Ja, also, der Mann hat immer ein Argument parat und das ist auch noch so klug, wenn der das vorträgt. Ist so schön, dass der das kann. Aber das ist gar nicht das, was Gott von dir erwartet und mir. Was er uns hier in Erinnerung ruft, ist, du bist unendlich wertvoll und deshalb erzähl doch von dem Guten, das du mit Gott erlebt hast. Du, ganz persönlich, du. Nicht nur, was Christen glauben und was in der Kirchengeschichte alles so war und was meinen wir manchmal, was wir alles für gute Argumente zu bringen hätten. Dazu fordert uns der Text gar nicht auf. Erzähl von dem, was Gott bei dir gemacht hat. Und wenn du das tust, so führt dieser Text hier aus, dann ist das genau das, wozu ich dich berufen habe, wozu ich dich eingesetzt habe als Priester, als Brückenbauer, wozu ich dich erlöst habe mit dem teuren Blut meines Sohnes, dass du es weitergibst. Das will unsere Identität prägen, unser Denken darüber, wer bin ich? Unendlich wertvoll in Gottes Augen, unverzichtbar für sein Projekt auf dieser Welt. Und er möchte, dass ich davon weitersage, einfach erzähle. Vielleicht sitzt du hier und denkst, tja, Hätte ich eine Bibelschule gemacht, dann hätte ich das vielleicht noch hingekriegt. Aber du solltest mal die Pappnasen in meinem Betrieb kennenlernen. Wie soll ich denen was weitersagen? Das will doch kein Mensch hören. Ich möchte mit einem kurzen Zitat diese Botschaft hier beenden, die uns in Erinnerung ruft, doch Gott nimmt das ernst, dass er uns als sein Sprachrohr berufen hat. In diesem Zitat geht es darum, jemand geht die Großen der Bibel durch und macht deutlich, dass es auch Menschen waren, denen Gott sich in besonderer Weise zugewandt hat. Es klingt folgendermaßen. Wenn du meinst, Gott könnte dich nicht gebrauchen, dann erinnere dich daran. Noah war ein Säufer. Abraham war zu alt. Isaak war ein Tagträumer. Jakob war ein Lügner. Lea war hässlich. Josef wurde missbraucht. Mose stotterte. Gideon hatte Angst. Simson hatte lange Haare und war ein Frauenheld. Rahab war eine Hure. Jeremia und Timotheus waren zu jung. David hatte eine Affäre und war ein Mörder. Elia war selbstmordgefährdet. Jesaja predigte nackt. Jona lief vor Gott weg. Naomi war eine Witwe. Hiob war pleite. Johannes der Täufer aß Käfer. Die Jünger schliefen beim Beten ein. Maria machte sich immer Sorgen. Maria Magdalena war besessen. Die samaritische Frau war geschieden. Mehr als einmal. Zachäus war zu klein. Paulus war zu religiös. Timotheus hatte ein Magengeschwür. Und Lazarus war tot. Keine Ausreden mehr. Gott wartet darauf, dass du dein Potenzial einsetzt für ihn. Und als ich das erste Mal las, da dachte ich, das ist ein Volltreffer. Wir sind unendlich wertvoll in Gottes Augen. Und deshalb finde ich diese Überschrift für diese Botschaft passend. Starke Männer kennen ihre Identität. Wir wissen, wie Gott uns sieht. Du bist Teil des unzerstörbaren Hauses Gottes, Teil der wahren Priesterschaft, Teil des auserwählten Volkes, Teil des heiligen Volkes. Du bist Eigentum Gottes und er will dich als dein Sprachrohr in dieser Welt, als sein Sprachrohr in dieser Welt gebrauchen. Und dazu wünsche ich euch viel Kraft, wenn ihr nach Hause geht. Amen.